Deutschlandfunk, Europa heute.
Brennende Reifen, vergossene Gülle und laut hupende Traktoren, die die Straße blockieren. Dass die Landwirte nicht zufrieden sind mit der Agrarpolitik der EU, das haben sie in den letzten Monaten lautstark und teils sogar gewaltsam zum Ausdruck gebracht. Heute kommen die Agrarminister der EU erneut zusammen und beraten darüber, welche weiteren Zugeständnisse sie an die Bauern machen wollen. Vom Protest an Kürzungen bei den Subventionen, über Klagen über zu viel Bürokratie bis hin zur Blockade des Imports von ukrainischem Getreide. Die Bandbreite der Kritik der Bauern ist vielfältig und sie ist teilweise gar nicht neu. Das liegt auch daran, dass die Agrarpolitik innerhalb der EU und ihrer Vorgängerorganisationen immer eine Sonderrolle eingeräumt bekommen hat. Kurz vor der Sendung habe ich genau darüber mit Jonas Becker gesprochen. Er ist Historiker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat sich intensiv mit der Geschichte der EU-Agrarpolitik beschäftigt. Die Agrarpolitik hatte schon in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, seit Ende der 50er eine Sonderrolle. Wieso haben die EWG und dann später die EG und die EU in diesem Sektor immer schon einen protektionistischen Ansatz verfolgt?
Da würde ich grundsätzlich zwei Gründe ins Feld führen. Das eine ist ein etwas strukturell länger angelegtes Argument. Da geht es um die historische Tradition, dass die europäischen Festlandstaaten zumindest schon seit Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt protektionistische Mauern um ihre Agrarsektoren gebaut haben. Und dieses Phänomen greift man nach 1945 in Westeuropa schnell wieder auf. Ein anderer, viel drängenderer Hintergrund ist dann aber auch der Ost-West-Konflikt. Das heißt, hier spielt dann vor allem das Motiv der Versorgungssicherheit eine Rolle. Grundsätzlich war diese Entwicklung aber nicht im EWG-Vertrag von 1957 angelegt. Hier standen eigentlich vielmehr drei verschiedene Varianten, wie jetzt mit der Agrarpolitik konkret umgegangen werden sollte, im Raum, wovon diese protektionistische Variante, dass man über sogenannte Marktordnungen das Marktgeschehen weitestgehend staatlich regelt, nur eine davon war.
Und dann wurde 1967 offiziell die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP, eingeführt. Inwieweit ist das noch die GAP, über die wir heute sprechen? Welche Grundbausteine wurden da gelegt?
Ja, grundsätzlich schon die erwähnten Marktordnungen spielen immer noch eine zentrale Rolle. Das heißt, für eigentlich jedes Agrarprodukt gibt es eine solche Marktordnung. Daneben sind es aber vor allem drei Einrichtungen, die immer noch über die Zeit Bestand haben. Das ist zum einen die finanzielle Solidarität. Das heißt, auch gegebenenfalls produzierte Überschüsse werden gemeinschaftlich finanziert und verteilt. Dann die sogenannte Gemeinschaftspräferenz. Das bedeutet, dass Agrarprodukte bevorzugt innerhalb des heutigen Binnenmarktes gehandelt werden sollen. Und schließlich hat man sich auch mehr oder weniger offiziell auf ein allgemeines Leitbild geeinigt, das unter dem Begriff des bäuerlichen Familienbetriebs firmiert. Das Motiv hat allerdings im Laufe der Zeit ein gewisses Auf und Ab erlebt und unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen wurde es unterschiedlich stark in Stellung gebracht.
Heute ist ja in der Agrarpolitik ein wesentlicher Player der Bauernverband oder Bauernverbände. Inwieweit war auch schon in der Geschichte, vielleicht auch schon zu Beginn der GAP, der Einfluss von solchen Lobbyverbänden spürbar?
Der war definitiv gegeben, auch von Anfang an. Sie haben das jetzt eigentlich schon ganz interessant dargestellt, weil sich eigentlich in der Forschung die Meinung etabliert hat, ab der Jahrtausendwende, dass dieser Einfluss rückläufig wäre.
Von den
Lobbyverbänden? Genau, die derzeitige Diskussion zeigt dann eigentlich vielmehr, dass gerade auch der Deutsche Bauernverband hier in Deutschland es immer noch sehr gut versteht, die entsprechenden Hebel zu bedienen, um seine Anliegen auch prominent zu setzen. Hier spielt ganz sicher eine Rolle, dass dem Verband schon immer in der Bundesrepublik eine gewisse Macht unterstellt wurde. Und das weiß der Verband dann in der Regel auch zu nutzen, indem er immer wieder auf ein sogenanntes landwirtschaftliches Stimmenpaket verweist. Also die Idee, dass er quasi über teilweise Millionen von Wählerstimmen verfügen konnte. Und ja, das schwingt heute immer noch so ein bisschen mit.
Auch wenn die Gruppen natürlich heute deutlich kleiner sind. Wir haben gerade gesagt, am Anfang ist man sehr stark diesem protektionistischen Ansatz nachgegangen oder zumindest dann im Laufe der Zeit. Und erst in den 90ern erfolgte so teilweise eine Liberalisierung der Agrarpolitik in der EU. Wodurch war die verursacht?
Hier muss man vor allem internationalen Druck anführen, also im Rahmen von Handelsdiskussionen, speziell ab 1986 in der sogenannten Uruguay-Runde, Die Vereinigten Staaten waren es letztlich, die auf die Europäer dann massiv Druck ausgeübt haben, die gesagt haben, ohne eine Liberalisierung der Agrarpolitik gibt es kein weiteres Entgegenkommen auf dem Industriesektor von uns. Und ich finde, daran sieht man auch ganz schön, dass die GAP eigentlich letztlich ein internationales Phänomen darstellt.
Und internationales Phänomen kann man vielleicht auch sagen, das Klagen über die Bürokratie. Das haben wir auch gerade wieder bei den Protesten der Bauern sehr häufig gehört. Dass man sich über Umweltauflagen beschwert, das ist aber auch nicht wirklich ein neues Phänomen. Inwieweit ist das heutzutage dann doch vielleicht eine andere Dimension, als es in den letzten Jahrzehnten war?
Das kann man eigentlich auch wieder am deutschen Fall sehr schön zeigen. Also das Bundesnaturschutzgesetz aus den 70er Jahren hat noch ganz klar definiert, dass die sogenannte ordnungsgemäße Landwirtschaft keinen Eingriff in den Naturhaushalt darstellt. Und ich muss eigentlich schon fast nicht viel mehr sagen. Das hat sich heute massiv gewandelt, spätestens seit den 90er Jahren, und verbindet sich jetzt eben im Empfinden der Landwirte mit dieser Bürokratie, die es im Prinzip schon seit Anfang gab, weil die Kommission in Brüssel auf Daten angewiesen ist, um die gemeinsame Agrarpolitik sinnvoll planen zu können. Und das wird jetzt vor Ort eben als so eine gewisse doppelte Gängelung empfunden.
Und auch nochmal mit Blick auf die Debatte zum Beispiel von weiteren Beitritten, Stichwort Ukraine, möglichen Beitritten zur EU gefragt. Die EU ist ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen. Man hat mal angefangen mit 6 Mitgliedsländern in der EWG. Wie haben die Beitritte von 9 Mitgliedstaaten in der Vergangenheit die Agrarpolitik der EU verändert?
Grundsätzlich war die GAP bei jeder Erweiterungswelle ein zentrales Konfliktthema. Speziell der britische Beitritt von 1973, der ja im Prinzip der dritte Anlauf schon war, kreiste sehr stark um die Agrarpolitik. Das gilt aber auch für die Beitritte von Spanien und Portugal. Grundsätzlich hat man sich dann immer auf Stückwerkreformen geeinigt, die das System jetzt nicht grundsätzlich verändert haben. Das ist dann erst seit 1992 erfolgt.
Und nochmal konkret, wenn wir jetzt über einen möglichen Beitritt der Ukraine sprechen, mit der Geschichte im Hinterkopf, was könnte das für Auswirkungen auf die Agrarpolitik der EU haben?
Ja, also perspektivisch würde dieser Beitritt das bisherige System unter völlig ungeahnten Druck setzen, weil nach dem derzeitigen System die Ukraine einen sehr großen Teil der ausgezahlten Mittel de facto aufsaugen würde. Das ist allein schon agrarstrukturell bedingt, wenn man sich anguckt, dass die Ukraine auf Anhieb die größte Agrarfläche in der gesamten EU stellen würde, noch vor Frankreich. Und daher ist eine Reform eigentlich schon im Vorhinein dringend geboten. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch nichts Neues von der Diskussion her. Aber man sieht ja jetzt auch an den Grenzen zu Deutschland und Polen, aber auch Polen und der Ukraine vor allem, dass sich da schon jetzt gegen zollverbilligte Einfuhren massiver Widerstand gebildet hat. Und nur durch weitere Zugeständnisse würde die Kommission in Brüssel der Sache nicht Herr werden.
Mit dem Historiker Jonas Becker von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf habe ich über die Geschichte der EU-Agrarpolitik gesprochen. Anlass ist das heutige Treffen der Agrarminister und die Proteste der Landwirte.